Hallo und grüß Gott, herzlich willkommen im Weingenussreich zwischen Gaumen und Gedanken. Ich bin Rudolf Klingenberger, Gastgeber dieses Podcasts, in dem wir Wein und Leben miteinander verbinden. Heute zu Gast ist jemand, der Wein in ganz unterschiedlichen Rollen lebt und vermittelt. Martin Ziegelmeier ist Weinfachmann, IHK-Prüfer, im Eventbereich unterwegs und bewegt sich ebenso selbstverständlich im kulinarischen Umfeld wie im direkten Austausch mit Menschen, die sich für Wein begeistern. Was mich heute dabei besonders interessiert, wie bleibt man in all den Rollen noch Genießer? Kann man Wein überhaupt noch unvoreingenommen erleben, wenn man ihn sachlich bewertet? Genau darüber sprechen wir heute, über Wahrnehmung, Leidenschaft und die Frage, was Wein eigentlich für uns bedeutet. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
Servus Rudi, schöne Einleitung, danke.
Danke dir. Ich fange gleich an.
Gerne.
Wie hat deine persönliche Reise zum Wein eigentlich begonnen? Gab es da einen konkreten Moment oder war das ein eher schleichender Prozess?
Das war ein ganz konkreter Moment. Und zwar während des Weinskandals 1985, als ich in der Großmarkthalle noch Obst und Gemüse importiert habe und die Gastronomie beliefert habe mit dann bis zu 17 LKWs, so just in time. Und dann mein Freund Dino Illuminati aus den Abruzzen, da habe ich dann eigentlich immer Blumenkohl und Devien, also Scarola, bestellt. Und dann hat er mir per Tele, also gab ein Telex, also ich weiß nicht, das kennt kaum noch einer, das sind riesige Geräte, die haben einen Lärm gemacht wie ein Presslufthammer und man konnte gleichzeitig in den Abruzzen lesen und schreiben und ich in München auch lesen und schreiben, was der gerade geschrieben hat. War sauteuer. Und dann hat er mir geschrieben, Caro Martino, o mandato un po' cartone di vino. Lieber Martin, ich habe dir ein paar Karton Wein mitgeschickt. Ja, das habe ich dann einfach gesagt zu meinem Lagermeister. Du, Fredi, wenn der Wein kommt, backen zu mir ins Auto. Haben mir die Autoschlüssel gegeben. Der kam nach einer Stunde wieder, sagt der Chef, passt nicht nein. Sag, wieso passt nicht nein? Ja, sag, es sind 17 Paletten. Okay, selbst in mein Audi A6 passen keine 17 Paletten Wein. Also das war einfach die Geschichte, da ist einfach ein Kunde abgesprungen und der Weinskandal und ich hatte dann 17 Paletten Wein aus den Abruzzen. Trebbiano di Abruzzo, Rosato di Abruzzo, also Chiaretto oder Cerasolo. Ich hatte Frizzante, ich hatte Rosso Reserva. Ja, und dann war ich irgendwie gezwungen, mit Wein zu handeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die ersten 14 Tage wurden mir vom Zoll abgenommen, weil erst einmal die Ware gesperrt wurde und beim Dr. Böhm, beim Labor Dr. Böhm, erst einmal die Unbedenklichkeitsbestätigungen kommen mussten, dass dieser Wein nicht giftig ist. So ging es bei mir mit Wein los.
Ich sag nur ein Wort. Wow. Was für ein Einstieg. Also für dich damals und für mich jetzt. Wenn ich jetzt so ein bisschen zurückschaue, welche Rolle hat eigentlich Wein in deinem Elternhaus gespielt? Gab es da schon Berührungspunkte mit Wein oder kam das sozusagen in geballter Form, wie du es gerade erwähnt hast?
Also der Weinkonsum in meiner Familie war eher sehr moderat und da ging es maximal um einen sogenannten Lagrein-Kretzer und dann hat sich das Ganze gehabt und da bin ich natürlich irgendwann mal als Jugendlicher mit aufgesprungen. Da gab es sogenannte von Isaria Reisen, die starteten vom Harras aus. Das hat seinerzeit 25 Mark gekostet und da bist du halt zum Törgerland gefahren nach Südtirol. Und dann hast du dir halt mit dem jungen Wein, mit ein bisschen Speck und dem Schüttelbrot voll gemacht. Aber dann warst du halt mit Spezien unterwegs, warst halt ziemlich angeschickert. Und auf dem Rückweg über den Brenner hast du das eh alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Also da blieb dann nichts drin, bis du wieder in München warst. Das Ganze gab es dann noch als Meraner Weinkur für 200 Mark am Tag. Und wir halt als Kinder haben halt, also als Jugendliche, haben halt dann die 25 Mark-Trip-Nummer, aber das war halt noch nicht so ich sage jetzt noch nicht so die bewusstseinserweiternde Weinwelt, die startete tatsächlich erst mit Dino Illuminati 1985.
Und zwar unfreiwillig.
Und zwar unfreiwillig. Ich wurde quasi zum Glück gezwungen.
Ja, das soll ja nicht immer was Schlechtes bedeuten.
Nein, nein, ganz und gar nicht.
Also, wenn ich da an manche Ehen denke.
Ja, das ist.
Also nicht von mir.
Ja, das ist aber ganz, ganz einfache Faustregel. Happy Wife, Happy Life. Also, da muss man sich keinen Kopf machen.
Erinnerst du dich eigentlich noch an einen besonderen oder Wein oder ersten Wein, der dich irgendwo mal so gepackt und beeindruckt hat, dass du sagst, also ich möchte mehr über das Thema erfahren?
Ja, das stimmt. Und zwar habe ich irgendwann mal vor lauter Lass mich auch mit, meint immer, ich muss jetzt ganz wichtig großes Bordeaux einkaufen. Das war noch seinerzeit nicht ganz so teuer. Da bekam man auch Mouton Rothschild zwischen 120 und 150 Mark. Also das war jetzt noch nicht die Welt. Da konnte man schon mal einsteigen mit der ganzen Geschichte. Und dann gab es eben diesen mein Geburtsjahr 59er Mouton Rothschild und dazu vom Heinz Winkler eine Presstaube im Petersilienmantel. Und dann bin ich halt leider, wo ich gesagt habe, Freunde, ich muss die Seiten wechseln, das ist, ich muss jetzt für mehr auf den Wein machen. Das ist, und mir genügt nicht mehr, nur zu sagen, das ist ein sehr guter Wein mit einem schönen Preis-Leistungs-Verhältnis, den können Sie toll auf der Terrasse trinken. Ich habe keine Terrasse, ich habe nur einen Balkon, was mache ich denn dann? Ja, also ganz einfach. Und das war einfach so ein Wow-Effekt. Und seitdem bin ich einfach voll dabei mit Feuer und Flamme.
Also im Endeffekt hast du mir eigentlich meine zwei nächsten Fragen schon gleich mitbeantwortet.
So, Entschuldigung, mir geht's jetzt auf der Zunge zum Thema Wein.
Ja,
Es
genau
tut
um
mir
das
leid.
geht es mir doch. Genau solche Gäste schätze ich. Um das geht es gar nicht, weil die Frage wäre eben gewesen, also ab wann war dir klar, dass da mehr als Interesse, sondern eigentlich fast eine Berufung wird. Und besser konnte man es nicht erklären, wie du das gemacht hast. War für dich dann eigentlich das, was du dir am Anfang vorgestellt hast, wie das ist, auch mit Weinverkauf und so weiter, du bist ja mehr oder weniger reingestolpert worden. Gab es da dann einen Moment, wo du gesagt hast, zwischen deiner Vorstellung vom Weinberuf oder in Weintätigkeit, zu sein, zur Realität, war es dann wirklich anders oder war es so, wie du es dir vorgestellt hast?
Es war beides. Ich sage jetzt mal, es war beides. Denn du darfst nicht vergessen, in der Zeit, wenn einer gesagt hat, ich bin Sommelier, der hat einen Herrgott bei den Füßen gehabt. Ja, heute ist das eine Flut an Sommeliers, vom Bettfedern-Sommelier bis zum Spanholz-Sommelier und was und Wurst-Sommelier. Früher war es eine Fleischfachverkäuferin, ist aber egal. Es war einfach in der Zeit, wo du sagst, bah, das ist einfach so das Nonplusultra. Und da fühlte ich mich schon ganz schwer, als ganz, ganz kleines Licht. Hab dann spaßeshalber oder gezwungenermaßen durch meine Frau dann mitgenommen an der ersten deutschen Meisterschaft oder dritten deutschen Meisterschaft für die Weinfachberater. Nee, ich glaube, nee, es war die erste deutsche Meisterschaft. Entschuldigung, es war die erste deutsche Meisterschaft. Und da habe ich, ohne dass ich was wusste, kam ich unter die besten 50, war Platz 49 von 273 Teilnehmern und habe dann quasi so eine Art Stipendium von der Wein- und Sommelier-Schule in Koblenz gehabt und konnte dann also quasi wirklich was über Wein lernen. Ja, also richtig über Wein lernen. Aber das war nur der Anfang. Das war also dieses Jahr, das war wunderbar, aber dann geht es ja eigentlich erst los. Und dann, wenn du dann einen Lehrer hast oder einen Dozenten hast, so meiner für Frankreich war Rudolf, da war der Schimpf, war der Herr Schimpf, und der war halt einfach ein Elsässer und der war dann einfach immer nur so, oh, weißt du, dieser Wein ist Granate. So, und dann habe ich gedacht, boah, warum weißt du nicht, was Granate ist? Und da müssen wir einfach lernen. Und viele denken halt immer, wow, Sommelier, der hält so irgendwie das Weinglas unter die Nase, schwenkt dreimal, schlürft da rein. Und dann ist es da. Aber es ist wie bei allen wirklich ernsthaften Berufen. Es ist 98% Transpiration und nur 2% Inspiration. Also man muss wirklich, es ist harte Arbeit. Ja.
Gab es da auf diesem Weg auch einen Moment, in dem du gezweifelt hast, ob das der richtige Weg ist? Und was hat dich dann quasi trotzdem weitermachen lassen?
So, ich bin zwar, hab zwar das Herz auf der Zunge, aber jetzt diese Frage kann ich ganz einfach beantworten. Nein, ich hatte nie einen Zweifel. Fertig.
Super,
Ich hab,
super.
es ging einfach, also, das ist jetzt meins. Da
Okay.
geben wir jetzt richtig Gas. Und ich bin, also, das wird mir oft immer angekreidet oder wurde mir angekreidet, wird immer noch von meiner Frau. Dass wenn ich halt was will und wenn ich mal halt was mache, dann ist es eher 110 als nur 95%. Dann gehe ich darin auf, dann mache ich das richtig.
Ja,
Also
Leidenschaft.
ja, also richtig Vollgas geben. Und
Aber
dann auch
genau das
wirklich.
ist doch der Punkt. Dieses Leidenschaftliche, wenn man das hat, springt ja auf andere Menschen über. Das heißt, du bist viel authentischer. Das ist ja halt so ein wichtiges Wort,
Oh
authentisch
ja.
sein. Und ich glaube, das lässt doch andere gegen dich dann eben den Unterschied machen, dass du sagst, Mensch, der brennt für was. Jetzt höre ich dem mal zu. Und ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Ich würde sowas, also wir sind ja nicht verheiratet, nicht kritisieren an dir. Vielleicht hat er was anderes finden, aber das würde ich nicht kritisieren.
Sagen wir so, ich war noch niemals, also wie bei Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York und auch noch nicht auf den Malediven. Und auch, aber ich war, was Europa betrifft, jedes Knopfloch und fast jedes Weingut. Also ich bin Italien rauf und runter gefahren, ich bin Spanien rauf und runter gefahren, ich war in Frankreich, links, rechts, oben, unten, ich war in Österreich und habe mal Weingüter angehört. Normalerweise sagst du, ja, schaust du ein Weingut an, kennst du eigentlich alle? Nein, ja, im Prinzip schon, weil die Machart da physikalisch speist halt die Maus keinen Faden ab. Aber jeder hat seine eigene Philosophie und seine eigene Handschrift und deshalb schmeckt auch Wein immer anders. Auch wenn die nebeneinander sitzen, also wenn die Weinberge nebeneinander liegen, trotzdem schmeckt der rechts ganz anders als der linke. Ansonsten wäre es nicht möglich gewesen, bei einer wunderschönen Blindverkostung, also noch fit war seinerzeit, ich habe irgendwann mal bei der Sommelier-Weltmeisterschaft mitgemacht, 2010, war da Deutschlandfinalist und habe halt dann rausgeschmeckt, also ich habe mich um 50 Meter verschätzt. Also ich habe gedacht, das ist ein Pulini-Montrachet, aber es war Chassagne-Montrachet, aber die Gemeinden teilen sich zufällig oder Gott sei Dank denselben Acker, wo der Wein herkommen ist. Also das kann halt einmal passieren.
Welche Menschen haben dich auf diesem Weg besonders geprägt? Gibt es da Vorbilder oder gab es da beeindruckende Persönlichkeiten, wo du gesagt hast, wow, den kann den ganzen Tag zuhören oder kannst dich
Ja,
da
gab's.
erinnern?
Es gab viele Winzer, die mich quasi unter die Fittiche genommen haben, ob das jetzt der Hanno Zilligen war, Roman Niewonyczanski, Erne Losen, Markus Molitor, jetzt noch mal ein paar Deutsche zu nennen. Es gab einen Joachim Heger. Es gab in London Michael Broadbent, ja, mit dem ich da eigentlich auch Zeit verbringen durfte, mit meiner Frau. Und der hat gesagt, well, now we have, the next lot we have is a Trottinoi. I suppose the Frenchies would say Trottinoi. So, und dann hat er gesagt, was ist das? Rechtes Ufer. Oh ja, merken. Ja, also ganz einfach. Und dann haben wir also so einen wunderbaren Trottinoi und dazu im Pub unten einen Pork Pie, das widerlichste Essen. Also in England habe ich nicht so doll gegessen. Also hast nur einmal, da war im Dorchester beim, Gordon Ramsay, das war genial. Aber so für den Normalfall, den Normalsterblichen, das ist schon, da musst du schon kerngesund sein, dass das runterbringst.
Wenn es jetzt mit dem Wein nichts geworden wäre, kannst du dir vorstellen, wo dich dein Weg sonst hingeführt hätte?
Dann wäre ich jetzt Tatort-Kommissar oder der beste Zauberer der Welt.
Da kommen wir teilweise noch drauf. Du bist ja auch als IHK-Prüfer im Weinbereich aktiv. Wie läuft so eine Verkostung ab und in welchen Größenordnungen bewegt sich sowas überhaupt?
Ja gut, erstmal sind es vier Verkostungen. Also Schaumweine, dann Weine, auch Spirituosen. Aber die Basis ist einfach immer 5 aufgebaute Weine, weiß und rot, und dann einfach die Weine zuzuordnen, nach Möglichkeit einzuschätzen, Qualität, Haltbarkeit. Und wer ganz toll ist, kann natürlich auch noch die Rebsorten oder die Rebsortenmischung dazu schreiben. Ja. Mhm. Und wenn das natürlich der Fall ist, dann bist du natürlich schon top of the pop. Wenn du natürlich irgendwas reinriechst und schreibst, wunderbar, da habe ich so eine Note von ein bisschen Hefenote, leichtes Brioche und hin und her, und dann wird der Riesling draus, dann bist du daneben. Dann hast du den Chardonnay nicht ergattet.
Ich habe es mir jetzt gedanklich auch ein bisschen anders vorgestellt. Zum Beispiel, es gibt ja oft diese, da bist du ja, glaube ich, auch aktiv, wenn man solche Weinzeitschriften liest, wo dann, was weiß ich, 200 Weine verkostet werden. Und da wäre eben dann die Frage hingewiesen, wie schaffst du es quasi bis zum letzten Wein die volle Konzentration zu halten?
Ja. Oh, das ist richtig harte Arbeit. Also das macht da keinen Spaß mehr. Und oft steht da drauf, es ist ein Wein gut, aber meistens, was du ins Glas bekommst, ist ein Wein schlecht. Also ich erinnere mich noch an eine wirklich nette Verkostung. Ich war eingeladen als so, keine Ahnung, Presse, Joker, was auch immer, Sommelier, bla bla bla, ins Suave, vom Consorzio di Suave, im Castello di Suave. Und es gab an diesem Samstagvormittag, wir haben begonnen um 8.30 Uhr, es gab 221 Suave zum Verkosten. Und die waren halt unterschiedlich ausgebaut. Das heißt, es gab alte Suaves, es gab Betoneis-Suaves, es gab Orange-Wein-Suaves, es gab Barrique-Suaves, es gab einfach nur Stahltank-Suaves. Es gab halt alles, alle Spielarten des Ausbaus waren einfach da, und da gab es halt dann einfach in 40er Flights, also 4 Gläser immer, das heißt 10-mal nachschenken, danach gab es eine halbe, dreiviertel Stunde Pause, ist mal rausgegangen an die frische Luft, Kleinigkeit essen. Und dann ging es zurück auf die nächsten 40. Und da hat man den Tag schön rumgebracht und konnte also in diesen 40er Schritten also wirklich sehr, sehr konzentriert verkosten und auch viele Fehler finden. Also wirklich handwerkliche Fehler. Ja.
Was macht für dich eigentlich einen wirklich großen Wein aus?
Für mich einen wirklich großen Wein. Das kommt immer drauf an. Also ich sage es jetzt mal so bewusst. Wenn ich weiß, du bezahlst heute das Mittagessen, dann kann ich auch am Petrus zum Saibling saufen. Ja? Wenn ich selber bezahle, dann wird es eigentlich auch ein Weltliner vom Ort Fass 4 oder am Berg. Der passt dann genauso gut dazu. Und wenn ich im Urlaub bin, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber wirklich großer Wein ist für mich einfach Struktur, Tiefe. Das ist so ein abgelutschtes Wort, aber ich nehme es jetzt trotzdem her, weil vielleicht kennen die einen oder anderen dieses Terroir. Ja, wobei das Terroir ja nicht nur der Boden ist, sondern auch der Mensch, die Handwerkskunst, die Rebsorte, die Wettereinstellung etc. pp. Und dann geht es für mich darum, wo ich weiß, ich kann das schmecken, das Ding hält einfach mal die nächsten 30, 40 Jahre und bleibt so. Genauso wie ich heute in der Momentaufnahme das probiere, bleibt das Ding. Das habe ich einmal gehabt bei eben dem 59er Motor. Ich habe es gehabt bei Petrus. Ich habe es gehabt, Gott, das war 1918er Huet. Das war Huet. Der musste leider dekantiert werden, weil er nur komplett verschlossen war. Ein 1918er. Das war 2014, habe ich den verkostet. Da gab es eine Range von 2018 bis 1989. Und dann über die Erfahrung. Also wichtig ist, du musst wissen, ich erkläre es ganz einfach. Da gibt es einen wunderschönen Spruch von Lao Tse: Folge nicht den Spuren deines Meisters, sondern suche, was er gesucht hat. Und mehr kann ich eigentlich nicht mitgeben. Probierst es,
Sehr schön.
dann schaut's weiter.
Du bist ja in ganz unterschiedlichen Rollen unterwegs, als Prüfer, in Expertenrunden, aber auch privat. Wie verändert sich deine Art zu verkosten da in der jeweiligen Situation oder ist das immer gleich?
Also, verkosten ist mittlerweile ein, ich sage jetzt mal, kein, nicht ein Ritual, sondern einfach, egal was ich für einen Wein bekomme, es sind immer dieselben Handbewegungen, es sind immer dieselben Bewegungsabläufe vom im Mund nehmen bis hin und her. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, es ist halt immer die ganze Geschichte. Oft rieche ich halt schon, dass die Brühe irgendwie eher besser in Gully gehört. Also, Le Grand Château de Gully. Und das Schlimmste ist, wenn, also deshalb werde ich ja nicht so oft eingeladen, wenn es einen Wein gibt, weil sobald der Sommelier Weißbier trinkt, dann weiß jeder, dass die Brühe, die heute serviert wird, nicht zum Saufen ist.
Wir nennen keine Namen.
Nein, das mache ich ja nicht. Diskretion.
Ja, natürlich. Hat sich dein Geschmack über die Jahre eigentlich auch verändert? Und wenn ja, wie?
Der Geschmack wurde noch selektiver. Das heißt, Störfaktoren, Fehlerfaktoren sind noch präsenter und schneller am Erkennen. Und aufgrund meines Alters, also sagt man ja, normalerweise hast du ja die Altersmilde, aber nö, weil wenn du sagst, okay, ich habe nur noch so und so viele Jahrzehnte oder Jahre als Restlaufzeit, dann brauche ich mir nicht irgendeinen Quatsch in den Mund reinschütten. Ich sauf das Zeug nicht. Fertig. Ich will vom Feinsten, vom Guten und vom Besten nur das Beste. Ganz einfach. So, es kann einfach sein. Ich liebe Rindsrouladen. Aber mach dir mit einem gescheiten Fleisch. Nimm mal gescheite Gurken her. Nimm die Karotten her. Nimm mal gescheiten Senf her. Ja, also diese ganzen Geschichten. Also beste, kann jetzt nur sagen, also auch mit der da lang an mich hingeschwätzt hat, als ich mir die ersten Bratwürste gemacht habe, war der Franz Keller. Ja, da habe ich gesagt, du Franz, komm doch zum Essen vorbei. Ich habe die ersten Bratwürste gemacht. Ich habe fränkische gemacht und ich habe so ein bisschen mediterran angehauchte gemacht. Und das Ganze gab es mal auf Linsenbett, mal mit Chili, mal ohne Chili, mit Kakao, ohne Kakao. Es war also so richtige Crossover aller witzig, Mann. Und dann sagte er, sensationell, die Würst, alles gut, aber zu fein gehäckselt, weil da meint jeder, das ist ein fertiges Brett, du musst das grober häckseln, dass jeder sagt, selber machen. Auch haben wir gemacht.
Okay. Ja, es hat schon was von Oscar Wilde. Ich bin immer mit dem Besten zufrieden.
Ja, das lang doch.
Ja, denke ja. Wenn du Weinwissen vermittelst, egal ob in Schulung, Masterclass, Verkostung, was ist für dich wichtiger? Fachwissen verständlich zu machen oder Menschen emotional für das Thema zu öffnen?
Beides. Beides. Also wichtig ist, klar, Fachwissen, aber ich weiß ja nicht, wo stehen die Leute, wo hole ich sie ab? Und es geht einfach darum, dass es ich sage jetzt mal, humorvoll rübergebracht wird. Weil wenn die Zuhörer über das zu vermittelnde Wissen, das ich vermitteln will, lachen oder einen Scherz darin erkennen und das Ganze darüber lachen können, da haben sie schon 13 Mal drüber nachgedacht. Wenn ich das nur stur heil runterbete, ja, das geht in ein Ohr rein, ins andere wieder raus. Also ich sage jetzt mal, die persönliche Erfahrung ist ja eigentlich so das Salz in der Suppe. Ja, und wenn ich natürlich weiß und da überall schon gewesen bin und die sagen, ja, aber was ist denn mit dem Suave? So, ja, Suave ist gar nicht, merkt ihr, es gibt nichts anderes. Aus! Ja. Wie? Oh, doch, nein, ja, oh, ja, gut ist. Ja, dann ist der Suave hinterlegt. Ende.
Also, das beantwortet fast auch wieder meine nächste Frage. Wie bringst du Menschen dazu, beim Wein nicht nur den zu trinken, sondern ihn bewusst anzuschauen, hineinzuriechen und dann zu verstehen? Also das kann man über den leichten Zugang über Humor machen, aber ich denke, da gehört mehr dazu.
Ja, es gehört einfach dazu, also da will ich jetzt nicht hier irgendwie hier großes Weihrauch über mich ausbrechen, aber die Nummer ist, der Dozent oder der Vermittler, der sollte einfach wissen von, wirklich wissen und in der Tiefe wissen, von was er spricht. Weil dann kann er das Ganze annehmen und auf das Ganze auch eingehen. Weil wenn ein normaler, noch nicht vorbelasteter, Weinvorbelasteter das erste Mal in seinem Weinseminar sitzt, der denkt sich, haben die noch alle Gläser im Schrank? Nein, die sind jetzt alle bei dir aufgebaut oder gibt es jetzt nacheinander die Weine? Aber dann muss er jetzt einfach sagen, du, das mit dem Reinriechen, reinschmeckt, reinsehen, was soll Ihnen denn der Wein sagen? Hallo, ich bin im Glas. Ja, okay, stimmt, hast du recht. Aber mehr kann der doch noch gar nicht empfinden. Den Rest muss ich ihm doch irgendwo erst einmal vermitteln, dass er laufen kann, dass er gehen kann und sagt, ah, so mache ich das. Aber dann das alles andere, das liegt ja dann bei ihm, nicht bei mir. Ich kann ihm nur hinschubsen und sagen, du, schau dir das so an. Stell die richtigen Fragen an den Wein. Nicht bist du rot, bist du weiß, bist du aus der Flasche, aus dem Tetrapack, sondern sag, was hat der Winzer gemeint? Oder schau auf das Etikett, ah, da steht eine GmbH und Co. KG aus den niederländischen Antillen. Das ist ja super seriös, immer schon gewesen. Das waren ja die besten Weinproduzenten, wo keiner haftbar ist. Schau es dir selber an. Und es gibt nur 5 wichtige Punkte für Qualitäten eines Weines. Das ist der Winzer. Der Winzer. Der Winzer. Der Winzer. Und Sie werden es nicht glauben, der 5. Der Winzer. Und das Ganze kann ich als Winzer oder Produzent nehmen. Ja, und dann weiß ich, wie die Qualität meines Weines ist. Und dann gebe ich jedem den Tipp, schaut euch an, wo das herkommt. Deshalb war ich noch nie in New York. Und deshalb war ich nicht auf den Malediven. Aber nach dem Genuss des Weines bin ich da hingefahren und hab geschaut, wie schaut's denn bei dir aus, Alter? Bist du irgendein Schlurre, der um 10:30 aufsteht und dann auf seine Hefe und Bentonit-Sattel steht, ja, palettenweise? Oder bist du einer, der da wirklich draußen ist und jede Rebe mit Vornamen kennt? Und die echten 4 Steine rundherum?
Was ist aus deiner Erfahrung heraus der häufigste Denkfehler, den Einsteiger beim Verkosten machen?
Ja, das ist die ganz einfache Nummer. Das ist zu viel, wie heißen die, Oliver Welke, hier Tagesdingsbums oder sonst irgendwas geguckt haben, wo dann einfach irgendwer das Glas schüttelt, als hätte er einen Tremor und ein Parkinson, Entschuldigung, alle Parkinson-Patienten, also, aber ganz einfach das Zeug quasi im Raum verschüttelt, ohne zu wissen, warum er das macht. Ja, die machen einfach Stereotyp das ganze Zeug nach, wie aus dem Fernsehen. Und dann gibt es dann die Schlürfer, die Pfeifer, die Gurgler, die dann. Also, da kommst du davor wie in einem Louis de Funès-Film. Ja, da schaust du das Ganze dann an und den Rest verschütten es dann. Also die einen, weil sie nicht wissen, wie man Glas schwenkt, und die anderen einfach, weil sie schon so viel gesoffen haben, dass sie nicht mehr wissen, wie das funktioniert. Also, das ist einfach der Punkt. Und wenn ich sage, du, wie gehe ich an die ganze Geschichte ran? Langsam. Und sucht euch jemand, der ein bisschen Ahnung hat. Ja, und nicht nur sagt, ja, da habe ich jemand, der kennt einen, der hat vielleicht schon mal einen Wein getrunken. Ah, schlechte Voraussetzung.
Erkennst du so etwas wie ein Aha-Moment bei Teilnehmern, also einen Punkt, an dem du merkst, jetzt hat jemand den Wein wirklich verstanden?
Ja. Ja, das kenne ich. Ich habe da lange an eine gewisse spezielle Person hingeredet, als ich reingerochen habe in den Wein und habe gesagt, der ist warm gewachsen. Und die hat mir immer noch angeschaut und hat gesagt, ist du deppert, Alter? Wie, du riechst rein und sagst, der ist warm gewachsen. So, ja. Ja, das ist ein Schmarrn, das kann doch keiner. Sag, ja, nächste Stufe ist, sag, wenn mein Geruch noch besser wäre, war wahrscheinlich Drogenhund am Münchner Flughafen. Dann werde ich schon, bevor die Maschine aus Kolumbien landet, irgendwas erkennen. Aber ich bin jetzt nur beim Wein. Und er hat gesagt, du, der ist warm gewachsen. Und dann waren wir eben im Barhaus auf einer Weinprobe mit dem Sommelier und der hat dann irgendwie einen Piraten angeschleift als Rotwein, als letzten Wein. Und dann habe ich gesagt, sag, du, reingerochen und sagt, der ist warm gewachsen. Und da hat sie gesagt, hat sie auch reingerochen und sagt, ja, stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist warm gewachsen. Sag ich, das ist nicht Toskana, das ist nicht Languedoc-Roussillon und es ist auf gar keinen Fall Bordeaux. Ja, es ist ganz einfach nicht kalt genug. Sag, das Ding ist irgendwo Mittelmeer. Ja, das ist irgendwo Mittelmeer. Das ist. Also für mich persönlich ist es Libanon, Kanaantal, dieses ganz klassisches Bordeaux-Cuvée, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Und dann hat gesagt, na, der Sommelier Gletschen oben hängen lassen, sagt, also er meanderte im Gesicht, sagen wir es mal so. Und dann sage ich, ja, was war jetzt das für ein Wein? Ja, der kam aus dem Libanon. Ah, das haben wir schon mal richtig. Okay, was war's? Ja, Kanaantal. Und was war's? Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc. Bingo. So, und dann hat er gesagt, kennen Sie sich etwas mit Wein aus? Ja, nicht wirklich, aber ab und zu habe ich einen Glückstreffer. Cheerio.
So, Chateau Musard in die
Nein, das
Richtung.
daneben, nee, eben nicht Musa, weil der hat einen ganz typischen, der Rocha, also der ist ja leider umgekommen im Urlaub in Mexiko, aber der hat, der Rocha, also Musa hat einen ganz eigenen Ogu. Also es ist
Okay.
so wie bei den Südafrikanern, wo ich weiß, wenn es ein Südafrikaner Wein ist, weil die einfach A, irgendeinen Pilz haben und B, immer das riecht, immer das wudelt immer. Das hat immer so dieses Löwen-Tiger-Nummer. Das ist so diese Wildnummer. Ja,
Das könnte
so.
man ja auch als Terroir bezeichnen.
Ja, das kann man auch als Terror bezeichnen, das stimmt.
Kannst du einen Wein eigentlich heute einfach nur genießen oder läuft so im Kopf automatisch immer die Analyse mit?
Ja und nein. Also, es kommt immer drauf an. Also jetzt zum Beispiel sitz ich ja hier und habe ein großes Glas mit Prosecco. Weil heute ist Donnerstag Prosecco und da brauche ich nicht nachdenken, was da drin ist, ob das jetzt ein großer Wein ist, sondern der sitzt jetzt einfach da, ratsch mit dir und statt das fade Wasser, also ich habe Adelholzner, sehr gutes Ding, sanft alles drin, aber
Mineralischer Boden.
Ja, aber der Prosecco schmeckt halt schon besser.
Verstehe ich. Wenn du in ein Restaurant gehst, das
Ja.
du nicht kennst, lässt du dich da vom Sommelier beraten oder entscheidest du am Ende doch selbst?
Ja. Wenn man mich quasi nicht kennt, dann ich lasse mich gern vom Sommelier beraten. Wird aber nach dem zweiten Satz, also ich bin ein sehr angenehmer Gast, also ich trinke gern, also wichtig ist für mich immer volle Weinflaschen am Tisch. Und es geht einfach für mich darum, es soll auch noch Spaß machen. Also ich brauche jetzt nicht, also was hat mir irgendeiner mal andrehen wollen an Stassi Kaya um die 2000er, der stand dann auf der Karte mit 800 und irgendwas Euro. Und er hat gedacht, sag mal, wie kalkuliert denn ihr? Seid ihr nicht ganz dicht? Das Ding kostet irgendwie um die 200 im Einkauf. Also da führt der überhaupt keinen Weg hin. Also man sollte dann schon auch mal einen Blick auf die Weinkarte werfen. Also man muss Geld verdienen. Also bitte nicht falsch verstehen. Man muss Geld verdienen. Und am Essen ist halt nicht so viel verdient. Man muss halt auch über den Wein ein bisschen Geld verdienen. Aber es sollte halt dann schon nochmal irgendwie Spaß machen, dass man auch eine zweite Flasche und eine dritte Flasche nimmt. Also mein bestes Gegenbeispiel ist dann immer im Commerciale in Bartolino. Da gibt es hausgemachte Nudeln und hausgemachte Sugo von Esel, Pferd, Kaninchen, was auch immer. Und da gibt es halt auch einen Bianco di Custoza, also Stadt Lugana, weil der Custoza liegt daneben. Das einzig Bedeutende an Custoza war irgendwie 1849, hat der Radetzky eine Schlacht gegen die Italiener gewonnen und dann hat er den Radetzky-Marsch gekriegt. Ansonsten kann man das Custoza grundsätzlich vergessen, außer man sagt, du, ich nehme mal Bianco di Custoza, ist quasi wie Lugana, hat ein paar Rebsorten mehr, aber ist natürlich nicht ganz so Hype, kostet dafür aber weniger. Und da war im Restaurant, kostete die Flasche 11 Euro im Restaurant. Ja, das macht einmal Spaß, drei Flaschen zum Zuzeln am Mittag. Ja, du hast 33 Euro auf der Uhr. Und wenn es bei deinem Lieblingsitaliener, bei Giovanni, der heißt nicht so, das ist nur ein Synonym, ein Platzhalter, bei deinem Lieblings-Giovanni bist, da zahlst du dann immer gleich 30 oder 35 für irgendwas. Ja, und dann hast du dann meistens irgendeine Füllbrühe aus den Apulien drin. Und das sehe ich halt dann nicht ein.
Wie gehst du im Restaurant da vor? Entscheidest du dich zuerst fürs Essen und suchst den Wein dazu aus? Oder denkst du mehr vom Wein aus und baust das Essen darum herum um dich auf?
Also, wenn ich richtig essen gehe, dann schauen wir erst, was zum Essen gibt und was mir heute schmeckt. Ja, weil wenn mir heute nach Backhedel mit Kartoffelsalat ist, wird es kein Cabernet Sauvignon werden, sondern eher ein grüner Veltliner. Ja, ist einfach so. Und wenn ich natürlich eine schöne Menüfolge habe, dann muss der Wein einfach nur unterstützen. Und nicht das Gericht erschlagen. Also wenn ihr zum Sternemann oder Sternefrau geht, dann macht sie dir ja einen Kopf, wenn ich komme und sage, hier, wir haben ein Überraschungsmenü, 12 Gänge. Und dann schaue ich das Menü an und sage, ja, da brauchen wir einfach Weine, die dazu A passen, B unterstützen, aber das Menü unterstützen. Ja, nicht sagen, ich bin der krasse Sommelier, ich hau alles kaputt. Dann könnt ihr gleich Cola saufen. Ja, also nur im Ding, sondern dann mache ich einfach eine wunderschöne Kombination aus Menü und Wein, die einfach meiner Frau und mir richtig schmecken und die einfach Spaß machen. So, mehr ist es nicht.
Ich traue mir die nächste Frage gar nicht mehr zu stellen, weil anfangs hast du sie eigentlich fast schon mitbeantwortet, nämlich gibt es Weinregionen oder Stilregionen, bei denen du sagst, da würde ich heute noch gern tiefer einsteigen, wenn ich die Zeit dafür hätte.
Oh, da müsste ich mal was raussuchen. Und zwar gibt es da in Spanien im Gebirge bei Piedemonte gibt es ein kleine DO, die bauen einen Riesling an, einen richtigen Riesling. Ja, den würde ich jetzt gerne noch mal tiefer anschauen oder angehen. Links und rechts daneben Navarra, La Rioja, Roeda. Und auch unten im Benelux, da bin ich schon alles rauf und runter gefahren. Aber das kleine Ding, das dann mal gerne nochmal anschauen, weil der Riesling war fantastisch. Also vergleichbar mit, was aus dem Rheingau.
Wenn du deinem jüngeren Ich am Anfang deiner Laufbahn einen Rat geben könntest, welcher wäre das?
Weniger im Trader Wix zu sitzen, sondern dich eher auf den Wein zu konzentrieren.
Okay, super. Du bist ja nicht nur im Weinbereich unterwegs, sondern auch als Schauspieler im Filmbusiness. Wie hat es dich überhaupt dorthin verschlagen?
Oh, das war eine, ja, making a long story short. Ich war bei der Bundeswehr und habe als Komparse angefangen. Und es gab ja noch keine, seinerzeit noch keine Stunt-Teams. Und dann ging es einfach darum, hey, wir können, oh, der Stuntman, das wurden immer diese Teufelsfahrer von der Kirmes genommen. Und der Teufelsfahrer war halt besoffen wie ein Hausschwein. Und dann sollte die Szene sterben. Und dann, ja, was gibt's denn dafür? Ja, kriegst du 200 Mark extra. So, das Ding, was ich in Sinai fand, ja, das ist ja lächerlich. Ja, auf geht's, machen wir. Und dann habe ich da quasi meine Stuntman-Karriere quasi begonnen. Dann ging es dann weiter mit Stunt-Choreografie für die Uli Volkerts in dem Tatort Ludwigshafen und so weiter. Und dann kam ich dann auch vor die Kamera.
Nun kommen wir zu der ernst gemeintesten aller Podcast-Fragen in dieser Folge. Und darum bitte ich um absolute Ehrlichkeit.
Wahrheit.
Wähle einen der nachfolgenden Blockbuster-Filme aus, wenn dir damit als Hauptdarsteller ein Oscar garantiert wäre. A. Als Bruce Willis in Trink langsam 2, als George Peppert in Champagnerfrühstück bei Tiffany, als Gérard Depardieu in Der Graf von Montefalco, als Roger Moore in 0075, Der Sommelier, der mich liebte, oder E. als Peter Ustinov in Tod im Weingut am Nil.
Gut, also. Da war ich schon mal so, Weingüter am Nil gibt es ganz, ganz wenig. Ich wäre George Peppert mit dem Champagnerfrühstück bei Tiffany.
Ja, wunderbar. Also der Oscar ist nun an dich verbal vergeben.
Danke dir.
Jetzt wieder zurück zum echten Leben. Was bedeutet Genuss für dich persönlich, unabhängig von deinem Beruf?
Oh. Also ich bin ein sogenannter, also nicht nur sogenannter, sondern ich bin ein Stiergeborener. Und man sagt ja den Stiergeborenen nach, sie seien immer positiv genusssüchtig. Und Genuss bedeutet auch einfach mal nichts zu tun und sagen, auch am Wochenende einfach mal nur zu Hause zu bleiben. Genuss ist aber auch einfach von irgendwem eine tolle Nudel zu bekommen oder das Stück Schwein oder wenn mich mein Biobauer aus der Uckermark anruft und sagt, er hat wieder eine Saugschlacht, was ich denn gerne hätte und das arme und alle anderen immer nur Filet bestellen und ich bestelle dann halt Wammerl, Schinkel, alles was noch verarbeiten wird, die Backerl. Also weil für mich ist Nose to Tail so eine ganz wichtige Nummer und auch das ist genug, dann einfach, also Genuss, einfach ein Stück Fleisch zu kriegen, das nach dem schmeckt, was es sein soll und nicht nur so industriegehäckselten Schaumstoff.
Wenn man dir jetzt so zugehört hat und sagt, Mensch, den Typen möchte ich mal live erleben, wo kann man dich finden oder mit dir in Kontakt treten? Zum Beispiel Homepage oder so. Also, kannst du mal deine Adresse kundtun.
Das mache ich gerne. Das ist weinweibgesang.de. Das ist meine Homepage. Dort findet man alles über meine journalistischen Geschichten, über Wein, Reisen, Kochen, also die ganzen Sachen, wo ich schon gekocht habe, mit Dieter Kuschina 2 Sterne, mit Bobby Breuer 2 Sterne. Also ich habe schon mal Pfanne gehalten. Also ich kann auch eine Pfanne halten. Und da findet man das. Also einfach Wein, Weib, Gesang. Das ist so international. Das ist Vino, Donne, Cantare. Das versteht jeder. Es soll auch nicht sexistisch sein. Es war einfach auch ein altes Lied. Es ist, gibt auch Liedtexte, also auch von Schiller, Wein, Weib und Gesang. Nicht ehrt ist keines Guldens wert und so weiter. Und dann hat sich das halt einfach jeder einfacher merken können. Deshalb heißt es weinweibgesang.de.
Zum Abschluss noch eine Frage, die ich jedem Gast hier stelle. Welcher Wein hat dich zuletzt besonders beeindruckt?
Wertheimer alter Satz vom Spielmann und der Pinot Noir Reserve vom Norbert Spielmann aus Franken. Das war ein absolutes Wow. Das ist so wie Romani Conti nur zum vernünftigen Preis noch. Also da kann man das wirklich, das war richtig großes Kino.
Das kann ich gedanklich sehr nachvollziehen, weil ich bin auch Fanboy von diesem Weingut. Lieber Martin, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns an deinem persönlichen Weg hast teilhaben lassen. Also es war mir eine große Freude. Danke, dass du hier zu Gast warst.
Bye-bye, mein lieber Rudi. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Und Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal im Weingenussreich zwischen Gaumen und Gedanken.